Sicherlich ein wenig ungewohnt, um 10 vor 12 noch in einem Gottesdienst zu sitzen. Normalerweise geht man jetzt nach Hause und freut sich auf das Sonntagmittagessen. Aber heute ist sowieso alles anders. Ein Hinweis, bevor ich loslegen darf. Einmal liegen auf euren Tischen Umschläge. Bitte nicht drangehen. Die sind für später gedacht. Aber was ihr dürft, worum wir euch bitten, ist, dass ihr euch während der Predigt schon Fragen aufschreibt, falls welche vorhanden sind. Und nach dem Mittagessen haben wir dann Gelegenheit, dieselbigen zu beantworten oder darüber zu sprechen. Dankeschön. Neubelebt von ihm, das ist so das Thema, das euch begleiten wird im neuen Jahr mit diesem besonderen Buch. Das trägt genau diesen Titel. Am Ende dieses Tages bekommt ihr es ja mit nach Hause. Und ich habe der Predigt so die Unterschrift gegeben, neubelebt von ihm durch Freude an ihm. Es kündigen sich ja große Dinge für euch an. Und ich persönlich bin überrascht, wie viele an diesem Tag hier sind. Ich bin so im Proport zu eurer Gesamtgröße nicht so ganz sicher, ob wir das bei uns in Bremen hingekriegt hätten. So ein Sonntag ist ja schon so ein Tag, der ein bisschen unantastbar sein sollte. Und nun seid ihr hier und lasst euch darauf ein. Und das finde ich was ganz Besonderes. Ihr werdet im neuen Jahr ein Buch miteinander lesen. Ihr werdet Predigten hören, in Gruppen hin und her darüber sprechen. Und so wünschen sich, dass die Verantwortlichen in ganz neuer Weise Gott begegnen. Und ich wünsche euch das auch aus der Ferne. Dass Erfrischung stattfindet, Wiederbelebung, Erweckung, Freude an Gott, Freude an Jesus, Freude am Wirken des Heiligen Geistes. Ich wünsche euch so das ganze Paket, dass ihr das alles so im neuen Jahr geschenkt bekommt. Ich liebe ja dieses alte Bekenntnis aus Westminster, das ich euch schon das letzte Mal vorgestellt habe. Hier auf der Folie seht ihr es in der Originalausgabe, wo es heißt unter anderem, die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Also heute Nachmittag will ich euch ein bisschen zu dieser Freude verhelfen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Und zwei Männer sollen mir dabei helfen. Und die beiden heißen Nehemia und Esra. Das sind Leute, die in einer besonderen Zeit am Aufbruch, am geistlichen Aufbruch ihres Volkes beteiligt waren. Und ich lese euch ein paar Verse vor aus Nehemia 8, die Verse 7 bis 10. Da steht, die Leviten legten den Versammelten das Gesetz auf. Die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott, und nun geht nach Hause und esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Ich bete noch einmal. Herr, und darum bitte ich so von Herzen, öffne jetzt meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr, dafür. Amen. Wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Jerusalem, die Offenbarungsstätte Gottes, die herrliche Stadt, steht da ohne eine schützende Stadtmauer. Das war in damaliger Zeit eigentlich undenkbar. Und die umliegenden Heidenvölker machten sich lustig über das Volk Gottes. Sie verhöhnten den kümmerlichen Rest von Israel, der zurückgekommen war aus Babylon. Der Tempel war zwar wieder aufgebaut, aber Jahwe, der Gott Israels, der schien so ausgedient zu haben. Die Mauer, die stolze Stadtmauer, war ein Haufen loser, verbrannter Steine, keine Mauer, kein Schutz. Die Häuser lagen offen da, offen das Haus Gottes, aller Willkür ausgesetzt, Spielball antigöttlicher Kräfte. Ich habe so gedacht, vieles, was damals geschah, vor 2500 Jahren, erinnert an den Zustand der Kirche Jesu in unserer Zeit. zeigt auch immer wieder, wie aktuell das Wort Gottes ist. Die Kirche liegt da nieder in unserem Land und hat fast keinen Einfluss mehr, stellen wir fest. Der Gott der Christen weicht scheinbar attraktiveren heidnischen Alternativen. So viele Kirchen sind leer, so viele Pastoren sprachlos. Liebster Jesu, wir sind vier, dich und dein Wort anzuhören, könnte man in vielen Kirchen singen. Was bleibt uns? Tränen der Betroffenheit, aber die wollen auch irgendwie nicht kommen. Wir haben uns damit abgefunden und sind dankbar, wenn man uns in Ruhe lässt. Die Gemeinde Jesu hat sich vielerorts arrangiert, hat resigniert, pflegt Überkommenes, passt sich an und rechnet nicht wirklich mit einem geistlichen Aufbruch. Aber ihr Lieben, Gott hat sein Volk nicht vergessen, zu keiner Zeit, auch heute nicht. Und er beruft immer wieder Menschen mit einem brennenden Herzen für die Erneuerung der Stadt. Und ich habe so den Eindruck, das tut er auch in Mülheim. Und ihr wisst ja alle, dass Mülheim ein geschichtsträchtiger Ort ist, dass hier schon Erweckung stattgefunden hat in einer Weise, wie wir sie uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Er beruft Menschen, die beten. Nehemia ist so einer, Esra ist so einer. Und mit ihnen beginnt eine neue Zeit. Mit ihnen schöpfen die Bewohner von Jerusalem wieder Hoffnung. Durch sie gewinnt eine Vision Gestalt. Die Stadtmauer wird aufgebaut und alle packen mit an. Und da stehen nun ganz viele Menschen, die haben geschuftet, bis die Hände blutig waren, haben alles gegeben und jetzt können sie feiern. Nach 52 Tagen ist die Stadtmauer wieder aufgebaut. Das ist ein Rekord. Der Aufbau des Tempels brauchte 20 Jahre. Wann der Berliner Flughafen fertig ist, wage ich nicht zu prophezeien. In 52 Tagen ist die Stadtmauer fertig. Aber bevor sie jetzt feiern, rufen die Leiter, allen voran Esra, nochmal das Volk zusammen. Und dann lesen sie den Leuten einige Stellen aus dem Alten Testament vor. Und dann sprechen sie darüber. Und dann passiert das, was wir Pastoren gerne die Stunde Gottes nennen. Wenn aus unseren armseligen Worten Gottes Worte werden. Wenn Menschen so berührt werden von dem, was gesagt wird, dass sie bereit sind, ihr Leben komplett zu verändern. Wenn Tränen fließen, weil die Gegenwart Gottes überwältigend ist. Wenn plötzlich klar ist, wie verloren wir sind und wie unglaublich das Angebot der Gnade Gottes ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch in der Geschichte ein bisschen auskennt, in der besonderen geistlichen Geschichte von Wales. 1905 erlebte Wales eine geistliche Erneuerung, die weltweite Auswirkungen haben sollte. Es begann bezeichnenderweise mit Predigten für Jugendliche an einem Ort, der für mich unaussprechlich ist, weil er walisisch ist. Blenenech oder so ähnlich. Vielleicht kann es jemand in unserer Mitte besser. Aber was damals bei den jungen Leuten begann, zog seine Kreise. Und überall wurden Menschen von Neuem geboren. Ich lese euch mal vor, was damals die deutsche Wochenzeitschrift Licht und Leben über Wales berichtet hat. Kapellen und Kirchen sind jeden Abend überfüllt. Gebetsversammlungen dauern Stunden fort im selben Feuer. Man hört keine hässlichen Reden, Fluchen und Schimpfen mehr auf der Straße. Die Polizei hat kaum noch was zu tun. Alle konfessionellen Schranken fallen. Überall ist man bereit, über Fragen des inneren Lebens zu sprechen. Die Presse berichtete landesweit von den Ereignissen in Wales. Die Zeitung schrieb von 70.000 Menschen, die sich in nur 6 Monaten öffentlich zu Christus bekannten. Wenn euch das in Mülheim und Umgebung passiert, habt ihr ein Problem. Dann seht zu, dass ihr die richtigen Hallen mietet, um all die Leute zu versorgen, die dann auf der Matte stehen. Kneipen mussten damals schließen. Die Sprache veränderte sich. Ein Zeitzeuge berichtet, man hörte keine Flüche mehr, sodass behauptet wurde, die Pferde in den Bergwerken würden die Sprache ihrer Verantwortlichen nicht mehr verstehen. Esra predigt und es geschieht das, was über so viele, viele Jahre nicht mehr passiert ist. Das Wort Gottes berührt die Menschen in einer Weise, die irgendwie nicht zu erklären ist. Ich lese euch das nochmal vor, Nehemia 8:8-9. Die vorgelesenen Abschnitte übersetzten sie aus dem Hebräischen in die aramäische Umgangssprache und erklärten das Gesetz, damit das Volk es wirklich verstehen konnte. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Wow. Es wird so viel geweint und der Anlass ist in der Regel kein guter. Menschen weinen, weil liebe Angehörige gestorben sind. Menschen weinen, weil sie Schmerzen haben. Menschen weinen, weil ihnen übel mitgespielt wird. Menschen weinen, weil sie entsetzt sind über das Elend, das sie mit ansehen müssen. Es wird zu viel geweint und das ist nicht gut. Aber manchmal ist der Anlass ein ganz anderer und dann ist es gut, wenn man mit Tränen reagieren kann. Wenn uns eine Sache so berührt, dass wir schlucken müssen. Wenn uns jemand so liebevoll seine Fürsorge offenbart, dass sich unsere Augen mit Tränen füllen. Ich denke immer wieder an unser Abendmahl, wenn wir Abendmahl feiern in unserer Gemeinde. Und es vergeht eigentlich kein Abendmahl, wo in den Reihen, die dann um den Abendmahlstisch herum stehen, nicht Leute sind, denen die Tränen die Wangen runterlaufen. Beim letzten Abendmahl, als ich verteilt habe, stand da ein junger Mann, so ein ganz cooler Typ aus unserer Jugendgruppe. Und es war berührend, ihn zu sehen. Der weinte. Ich habe anschließend gefragt, Tobi, was ist? Und dann sagt dieser junge Kerl mir, ich bin so berührt von der Tatsache, dass Gott mir vergibt, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und da konnte ich einfach nicht anders. Das sind die Momente, wo uns Herrlichkeit Gottes begegnet, wo der Raum erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Wenn wir nicht mehr mitsingen können, weil sich unsere Augen mit Tränen füllen, wenn das Wunder der Vergebung nicht nur Kopfsache, nicht nur eine Frage von Worten, sondern von Erfahrung ist. Und wisst ihr, ich kenne keine heilsameren Tränen. Wenn wir zum einen unter dem Eindruck der Gegenwart Gottes unsere ganze Verlorenheit erkennen und zum anderen unter dem Angebot der Gnade Gottes von solch einer Freude erfüllt werden, die sich dann in Tränen Raum schafft. Also Freude, Freude über Gott, Freude über seine Gegenwart, Freude über sein Wort, Freude über Vergebung, Freude über eine ewige Zukunft und auch Freude über seine Gemeinde. Was für ein Privileg, an diesem Tag hier sitzen zu dürfen. Was für ein Anlass zur Freude. Wir sind unterwegs mit Gott, weil es einfach Freude macht, weil Gott ein Gott der Freude macht. Es sollte uns einfach Freude machen, ihm zu gehören. Jesus sollte uns einfach Freude machen. Der Apostel Paulus schreibt einen ganzen Brief über die Freude und der Kernsatz dieses bemerkenswerten Briefes lautet: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. C.S. Lewis schreibt in einem seiner Bücher: Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Halten wir fest, ein erster Punkt. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Der Teufel hasst die Freude und offensichtlich gelingt es ihm immer wieder, die Kinder Gottes von der Freude zu isolieren. Wisst ihr, es gibt zu viel lange Gesichter und schwere Herzen in der Kirche. Wie viele Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen im Land vermitteln eben nicht den Eindruck von Freude und Zufriedenheit. Zu oft müssen Menschen, die Jesus nicht kennen, den Eindruck gewinnen, als wäre Nachfolge eine überaus schwere und bedrückende Art zu leben. Oder noch schlimmer, eine überaus langweilige Angelegenheit. Dabei, ihr Lieben, haben wir allen Grund, uns zu freuen. Wenn sich die Kinder Gottes nicht freuen, wer soll sich denn dann freuen? Wie kann ich sagen, ich kenne Jesus und freue mich nicht? Unser Gott ist ein Gott der Freude und sein Kommen überwältigt uns, lässt uns jubeln. Er wurde übrigens auch so angekündigt. Bald ist ja schon wieder Weihnachten. Und den Satz kennen wir doch alle, Lukas 2, Vers 10. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Wir singen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Amen dazu. Und überall in der Bibel finden wir diese Freude. Gott freut sich über uns, wie über jeden neuen Tag. Und es wird nie langweilig. Seine Freude hat der Schöpfung ihren Stempel aufgedrückt. Lies die Psalmen über die Schöpfung Gottes und du hast den Eindruck unendlicher Freude. John Ortberg schreibt, wir werden Gott nicht verstehen, bis wir verstehen, dass Gott das glücklichste Wesen im ganzen Universum ist. Wer es nicht glaubt, der sollte mal ein bisschen die Augen öffnen für die Schöpfung Gottes. Gott muss richtig Spaß gehabt haben, als er die Erde schuf. Oder ich weiß nicht, welcher Engel für was verantwortlich war. Manche hatten eine ausbordernde Fantasie. Auf jeden Fall heißt es in der Bibel, es war sehr gut. Ich wollte euch ein paar dieser tollen Ideen Gottes vorstellen. Und ihr Kids, ihr könnt jetzt mal aufpassen und mir sagen, welche Tiere hier vorne an der Wand erscheinen. Mal gucken, ob ihr die alle kennt. Erstes Tier. Richtig. Jetzt sagt mir doch mal einer, wer kommt auf eine Idee, so ein Tier zu schaffen? Das ist kurios und herrlich zugleich. Noch eins, das nächste. Richtig. Warum um alles in der Welt hat dieses Tier so einen langen Hals? Ein bisschen kürzer hätte doch auch gereicht. Aber so nach dem Motto, ich schaffe das Tier mit dem längsten Hals. Außerdem müssen die Zweige ganz oben auch mal geerntet werden. Nächste Tier. Ja, fast. Sehr gut. Ein Hängebauchschwein. Und wieder denke ich, da hat Gott irgendeinem Engel gesagt, mach mal. Und der hat gesagt, oh, wart mal ab. Ein nächstes. Da bin ich aber mal gespannt, ob ihr das kennt. Ja, einfach sagen. Ja. Ja, Wassermonster ist nah dran. Das Ganze nennt sich eine Seegurke. Ich war selber überrascht, dass es sowas gibt. Ja, und wieder frage ich mich, warum diese Vielfalt? Einem Gott, der es offensichtlich Freude macht, uns zu überraschen. Und noch eins habe ich, aber den kennt er wieder. Ah, ja, ja, ja. Ja, das ist Nemo. Klar, aber diese Fische nennen sich witzigerweise Klonfische. Und auch da spiegelt sich die ganze Freude über Schöpfung wieder. Unser Gott ist ein Gott der Freude. Das sind auch noch mit vielen anderen Dingen. Zum Beispiel, wenn ihr euch so einen Laubbaum anschaut, wie er jetzt im Herbst überall zu sehen ist. Ein Traum. Oder ein See, wie ich ihn in Schweden fotografiert habe, bei einem unserer letzten Urlaube, wo sich das Wasser, wo im Wasser sich die Bäume spiegeln und die Wolken. Oder dieses wunderschöne kleine Mädchen hier. Das ist meine Enkelin. Einfach schön. Wusstet ihr, dass es unter den Schneeflocken keine Zwillinge gibt? Es gibt keine Schneeflocke, die einer anderen in allem völlig gleich ist. Es gibt kein Blatt, das dem anderen völlig gleich ist. Warum gibt es Millionen von Tieren? Warum sehen nicht alle Menschen gleich aus? Wäre doch alles viel einfacher. Eine Größe, alle die gleiche Brillenstärke. Warum ist jeder anders? Ja? Warum berührt ein Sonnenuntergang unser Herz jetzt im Herbst, wenn das Licht so auf eine ganz besondere Art und Weise scheint? Und dann hast du so einen klaren Tag und dann geht die Sonne unter und du denkst, wow. Weil Gott ein Gott der Freude ist. Sag wieso. Oh, dann sag mal. Alles klar. Alles klar. Es wäre ja, guck mal, es wäre ja schrecklich, wenn du so aussehen würdest wie ich. Das würdest du ja gar nicht aushalten. Also, warum das alles? Weil Gott ein Gott der Freude ist. Natürlich, ihr Lieben, Gott kennt auch Schmerz. Mehr als wir uns vorstellen können. Am Kreuz hat er ihn geteilt und in einer Tiefe ausgekostet, den wir gar nicht ermessen können. Die Schuld der ganzen Welt lag auf ihm. Er kennt den Zorn über die Sünde und eine gefallene Welt. Aber wisst ihr, das ist nur eine vorübergehende Sache. Am Ende in der Ewigkeit Gottes wird Gott alle Tränen abwischen Und Freude wird unser Leben bestimmen, unser ewiges Leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 11, ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eurer Freude es an nichts fehlt. Wisst ihr, in den Augen Gottes ist das Problem mit uns nicht das, dass wir zu glücklich sind, sondern dass wir nicht glücklich genug sind. Und deshalb schreibt Paulus als Gebot Gottes an die Gemeinde Philipper 3, Vers 1, weiter, liebe Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht, macht euch aber umso gewisser. Freut euch. Also unser Gott ist ein Gott der Freude. Das war das Erste. Das Zweite, freu dich jetzt. Unter der Leitung Nehemias haben die Bewohner es von Jerusalem geschafft. Die Mauer steht, Jerusalem ist nicht mehr schutzlos den räuberischen Nachbarn ausgeliefert. Esra predigt, der Geist Gottes kommt über die Bewohner von Jerusalem und sie weinen, ergriffen von der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Und dann sagt Esra die Worte, die nachwirken und die wir kennen bis auf den heutigen Tag. Nehemia 8, 9 bis 10. Seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag, der Startertag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt Kraft. Bereitet ein Festmahl zu und feiert. Die Aufgaben verlieren ihren Schrecken. Alle Arbeit geht uns leichter von der Hand, wenn wir sie aus Freude heraus tun. Und deshalb schreibt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und Esra predigt, heute ist ein Festtag. Jetzt, heute. Wisst ihr, gestern ist vorbei. Und was morgen ist, weiß ich nicht. Heute will ich mit Jesus leben und mich freuen. Ich glaube, viele Menschen, nicht zuletzt auch wir Christen, machen hier den Fehler, die uns die Freude rauben. Entweder man hängt in der Vergangenheit an den schönen alten Zeiten, die übrigens so schön gar nicht waren. Weißt du noch, Wilhelm, damals, als der Edeka-Laden noch um die Ecke war? Oder man träumt von der Zukunft. Dann bedeutet Freude immer das, was man noch nicht hat. Die Ferien, mehr Geld, das neue Auto, der Ruhestand. Man lebt immer auf das Besondere hin, ohne wirklich die Freude des Augenblicks zu kennen. John Ortberg schreibt an anderer Stelle, der Großteil meines Lebens verbringe ich in einem Zwischenstadium. Ich bin auf dem Weg irgendwohin. Ich warte, dass etwas beginnt. Ich stehe in der Warteschlange. In diesen Momenten bin ich nicht völlig präsent. Ich bin mir der Stimme und der Absichten Gottes nicht bewusst. Ich bin ungeduldig. Ich schlage, und das ist buchstäblich so, meine Zeit tot. Und damit schlage ich mich selber tot. Wisst ihr, die Freude am Herrn bedeutet, ich lebe nicht im Gestern und lebe nicht im Morgen, ich lebe heute. Heute freue ich mich in meinem Herrn. Jemand hat das mal so ausgedrückt, ich bedauerte die Vergangenheit und fürchtete die Zukunft, doch plötzlich sprach mein Herr zu mir, mein Name heißt, ich bin. Jesus ist der ewig Gegenwärtige, deshalb lebe heute mit ihm. Das war das Erste, unser Gott ist ein Gott der Freude, das Zweite, freu dich jetzt. Und nun das Dritte, noch einmal die Aufforderung, sei nicht traurig. Als das Volk Esra zuhört, als das Wort Gottes verlesen und ausgelebt wird, da fangen die Menschen an zu weinen. Warum? Ich denke, zu notvoll war der Gedanke an das, was in all den Jahren passiert war. Zu groß der Schmerz über alles, was schiefgelaufen war. Überdeutlich das Bewusstsein von Schuld und Sünde, von Versagen und zu kurz kommen. Und sie weinen und es sind heilsame Tränen, Tränen der Wiederherstellung, Tränen der Buße. Aber was jetzt? Wie gehen wir damit um, wenn sich unsere Vergangenheit vor uns auftürmt wie ein dunkles Loch? Wenn es uns leid tut, aber wir nichts ändern können? Wenn wir das, was geschehen ist, nicht ungeschehen machen können? Was können wir tun? In einer ganz schweren Stunde fragt Jesus seine Jünger, ob sie noch bei ihm bleiben wollen. Viele, die anfangs begeistert waren, haben Jesus verlassen. Sein Stil, seine Frömmigkeit, seine Predigt entsprachen nicht dem, was sie sich vorgestellt hatten. Und dann kommt es zu dieser Situation. Johannes 6, 67 bis 69. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ihr Lieben, wohin sollen wir gehen? Jesus ist der Heiland. Jesus ist der Retter. Vor 250 Jahren schrieb Christian Gregor dieses Lied. Ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für mich Sünder rete, wo sollte ich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Wie schrecklich, wenn der Gedanke an Gott uns nicht mit Freude, sondern mit Angst und Beklemmung erfüllt. Wenn sich so viel Schuld und so viel schlechtes Gewissen angesammelt haben, dass wir uns nicht mehr freuen können. Und es ist doch seltsam. Das Volk, das gerade noch begeistert den Bau der Stadtmauer gefeiert hat, fängt an zu weinen. Sie hören Wort Gottes und fangen an zu weinen. Und Nehemia ist es dann, der einem Volk, das bis in die Knochen erschüttert ist, traurig ist über alles Versagen, dass er zu diesem Volk sagt, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Wörtlich steht hier, denn die Freude am Herrn ist euer Zufluchtsort. Die Tränen verwandeln sich in Lachen in der Gegenwart Gottes. Die Freude über Gott verwandelt das Leid in Segen. Ein letztes noch, wie lernt man das? Wie lernt man sich zu freuen? Ich kann euch ja nicht befehlen, nun freut euch alle mal. Das haut ja wohl kaum hin. Ich habe 3 kurze Empfehlungen für euch. Erstens, fang einfach an. Im Alten Testament steht die Aufforderung, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen jubeln und uns daran freuen. Also mit der Freude solltest du nicht bis zum nächsten Jahr warten. Fang an. Dietrich Bonhoeffer wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis hingerichtet, war lange Zeit inhaftiert. Ein britischer Offizier, der eine Zeit lang mit ihm zusammen eingesperrt war, schrieb über Bonhoeffer, Bonhoeffer schien immer eine Atmosphäre der Zufriedenheit zu verbreiten. Er freute sich über die kleinsten Kleinigkeiten und war zutiefst dankbar, allein darüber, dass er noch lebte. Das sollten wir uns unbedingt merken. Freude erlebst du immer da, wo du dich bewusst für Freude entscheidest. Deshalb fang einfach an. Wie lernt man Freude? Das Zweite. Durch Menschen, die dir dabei helfen. Es gibt Menschen, die freuen sich nie und nichts in der Welt kann sie vom Gegenteil überzeugen. Und jeder von euch kennt solche Leute, solche richtigen Stinkstiefel. Scheint die Sonne, ist es zu warm. Regnet es, ist es zu nass. Schneit es, ist es zu kalt. Am besten wäre kein Wetter, aber das ist schwierig. Ich habe über viele, viele Jahre, und das ist nicht übertrieben, einen Mann kennengelernt, der unsere Gemeinde regelmäßig besuchte und sich immer sehr bewusst am Ausgang von mir nach dem Gottesdienst verabschiedet hat. Aber in all den Jahren kann ich mich an keinen Sonntag erinnern, an dem er nicht mit einer kritischen Bemerkung die Kirche verließ. Kein Sonntag, ohne dass er irgendwas zu bemängeln hatte. Leute, da wird's schwer mit der Freude. Meine Hilfe war, dass ich am Schluss nur noch drüber gelacht habe. Ernst konnte ich das dann irgendwann nicht mehr nehmen. Ich kann euch nur den Tipp geben, wenn du kannst, meide solche Menschen. Wir sollten die Gesellschaft derer suchen, die uns zur Freude verhelfen. Bedeutet aber auch, wir sollten selber Leute sein, die anderen zur Freude verhelfen. So einfach ist das. In der Bibel steht, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Ich merke das immer wieder, wenn ich eingekauft habe bei Realkauf und die Kassiererin anlächle und Danke sage. Ihr glaubt gar nicht, was das für einen Unterschied ausmacht. Und ein dritter Rat, wie lernt man Freude? Indem wir auf Jesus sehen. Die zentrale Aussage und der bekannteste Vers im Buch Nehemia ist der, über den ich die ganze Zeit spreche. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Luther übersetzt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist Stärke. Ihr Lieben, freut euch an Jesus. Sucht seine Nähe und betet ihn an. Lasst das kommende Jahr zu einem Jahr der Freude werden. Die Freude am Herrn ist ein sicherer Ort. Ich denke, dass es in der unsichtbaren Welt ein Wesen gibt, das ein sehr freudloses Dasein führt und alles dran setzt, dass wir keinen Grund haben, uns zu freuen. Und dieses Wesen ist nicht Gott. Franz von Sales schrieb vor langer Zeit: Der Teufel erfreut sich Traurigkeit und Melancholie, weil er selbst melancholisch und traurig ist und für alle Ewigkeit bleiben wird. Deswegen wünscht er sich nichts mehr, als dass jeder von uns so ist wie er. Es gibt einen alten Text von Johannes Frank, den Johann Sebastian Bach zu einer Motette verarbeitet hat. Jesu, meine Freude. Und da heißt es in der letzten Strophe: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Merkt ihr was? Jesus tritt herein. Jesus ist hier und alles wird gut. Freude bricht sich Bahn, weil der König kommt. Das wünsche ich euch so sehr, heute schon und dann in einem neuen Jahr, das, so denke ich, bei euch viel verändern wird, zum Segen. Und dafür bete ich jetzt noch. Herr, und ich danke dir, dass du dieses Jahr der Gemeinde schenkst und dass es jetzt beginnt. Deine Freude. Danke für die Kleinen und Großen. Danke für deine Gemeinde. Danke für deine Gegenwart. Amen.